Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The hay's in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected, and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Mit mir an meiner Seite Manuel Ahlheit. Guten Tag.
Hallihallo, Nils.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja. Pandemie ist vorbei. Können wir durchstarten. Alles gut. Voll cool. Ruckzuck war's vorbei.
Ja. Ja, also politisch wollen wir uns jetzt hier natürlich nicht äußern. Aber ja, nach den ganzen Lockerungen kann man schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, so, oh, das Größte haben wir geschafft. Aber darum soll es hier ja nicht gehen. Wir wollen nochmal einen kleinen Rückblick wagen, machen auf den NFL-Draft 2020 und die ganzen neuen Spieler von den Baltimore Ravens unter die Lupe nehmen. Und ja, am Tag 1 ging es direkt los mit Patrick Queen, Linebacker LSU. Manu, ergänzt mich, wenn ich falsch liege, aber perfect fit für die Defense.
Genau so ist es. Wir haben es ja schon geschrieben auf unserer Facebook-Seite, dass es beste Available Player auf Top Need getroffen ist. Also genialer Pick. Ich denke mal, das ist auch unstrittig, dass wir so einen Top-15-Spieler und 28 bekommen haben. Dass wir nicht getradet sind, nichts dafür machen mussten, dass er wirklich zu uns gefallen ist. Wie gesagt, man konnte nur mit dem Kopf schütteln, was die Seahawks vor uns gemacht haben. Ja, besser hätte es nicht laufen können, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Findet man auf jeden Fall nochmal einen guten Cover-Linebacker und einen sehr guten Blitzer, der noch extremst jung ist. Also, der ist noch nicht mal 21 Jahre alt. Von daher, ja, könnten wir die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Jahre sehr viel Spaß mit ihnen haben. Ja, und gerade auch im Bezug auf den Folgevertrag ist das natürlich dann auch sehr wichtig. Wenn er da seinen ersten großen Vertrag unterschreibt nach seinem Rookie-Vertrag, dann ist er ja trotzdem noch ein sehr junger Spieler. Dann ist er auch 25, 26. Da kommen ja die meisten quasi gerade aus dem Draft raus. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für ihn und für die Ravens, dass sie dann quasi für die nächsten 10 Jahre mit einem Inside-Linebacker planen können, wenn er denn so spielt, wie sie sich das vorstellen.
Genau, das ist immer die Prämisse. Ich meine, das weiß man ja nie. Aber wenn man so, wenn er so spielt, wie er es angedeutet hat, wie gesagt, ganz frisch erst ein Jahr jetzt Starter gewesen, passt bei uns rein wie die Faust aufs Auge, wie du schon gesagt hast, kann super covern, genialer Blitzer, Sideline zu Sideline, ein Wahnsinns-Speed. Also, ich glaube, mit dem werden wir richtig viel Spaß haben. Und nicht nur mit ihm, ja.
Ja, der Speed hat sich auch im Combine auf jeden Fall dargestellt. Ist bei dem 40-Yard-Dash eine 4-5 gelaufen. Ja, also ist mit einer der besseren Linebacker oder athletischeren Linebacker gewesen. Ja, dann ging es in Runde 2 am Tag 2 weiter. Mit dem ersten Pick, wo ich gesagt habe,
haben wir ja beide, ne? Haben wir ja gleich geschrieben gehabt, so. Ja, was ist das?
Also von Ohio State Running Back J.K. Dobbins kam. Also im ersten Moment, muss ich sagen, war ich kein Fan. Jetzt, wo man sich damit auseinandergesetzt hat, auch mal hinterfragt hat, warum sie den genommen haben, macht es auf jeden Fall Sinn. In meinen Augen, gerade mit Mark Ingram, der nicht jünger wird, und Gus Edwards ist dann doch eher sehr einseitiger Powerback. Und mit J.K. Dobbins hast du halt in der Zukunft für die nächsten 4 Jahre auf jeden Fall einen vielseitigen Back, der ein Three-Down-Running-Back werden kann. Die Anlagen hat er. Und dementsprechend, ja, zweite Runde fand ich tatsächlich ein bisschen hoch, gerade mit den Spielern, die auch noch auf dem Board waren. Aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Pick im Nachhinein.
Naja, im Nachhinein muss ich auch sagen, wie du schon gesagt hast, wenn man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzt, ist es verständlich auch. Ich sag ja auch immer, du brauchst eigentlich mindestens ein Jahr, so ein Draftpick braucht ein Jahr, bis er eigentlich dann, wo du sagen kannst, okay, jetzt wird er vielleicht ein Stammspieler. Abgesehen jetzt mal von Runde 1 Spielern, die öfters direkt starten können, ne? Ist auch nicht gesichert. Marlon Humphrey war ja auch ein Jahr lang Backup, sag ich mal, das erste Jahr lang und ist dann unglaublich gut geworden. Also deswegen so ein Jahr Zeit lang ist es ja nicht verkehrt, eigentlich jemanden zu geben. Und wie du schon sagtest, Mark Ingram wird nicht jünger. Ja, seltsam ist es halt, bei uns im System hätte bestimmt auch ein anderer Running Back an einem späteren Pick genug Value noch gebracht. Der hätte bei uns funktionieren können, eben durch Lamar und durch das Scheme, was wir haben. Aber jetzt mal so einen guten Running Back zu erleben, ich meine, der ist ja wirklich gut gewesen bei Ohio State mit seinen über 2000 Yards, wo der erlaufen hat, in einer Saison auch. Ja, und ja, wenn Eric DeCosta so viel Stücke auf ihn hält, dann muss ja irgendwas dran sein.
Ja, ich habe jetzt auch letztens nochmal einen Vergleich zwischen Elliott und J.K. Dobbins gesehen. Das fand ich auch sehr interessant, weil beide relativ ähnliche Statistiken hatten in allen Sachen. Also Elliott hatte 6,3 Yards per Carry und J.K. Dobbins hatte 6,7 Yards per Carry und hatte bei 301 Läufen hatte 2003 Yards gemacht und Elliott bei 289 Läufen nur 1821 Yards und war damals Nummer 4 Pick und die Ravens bekommen ihn dann Nummer 55. Natürlich ist die Ohio State Offensive Line eine extrem gute. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also wenn man jetzt sein Tape guckt, da waren teilweise Scheuntore, wo er durchlaufen musste. Da musste er also nicht viel entscheiden. Das war der Wahnsinn. Das ist ja ein Traum für jeden Offense-Coordinator, solche Löcher in der Defensive Line. Aber definitiv kein schlechter Pick.
Nee, also wie gesagt, da wir sind ja eh schon so runlastig und jetzt mal wirklich so wieder einen talentierten Running Back, wirklich talentierten Running Back zu bekommen, das kann schon brutal werden, ne? Also wenn wir uns das mal richtig durch den Kopf durchgehen lassen, mit Lamar zusammen, kann schon sehr bitter werden.
Ja, und natürlich ein gutes Omen, bekommt die Nummer 27. Wenn man an den letzten Running Back zurückerinnert, der die 27 getragen hat, dann hat man auf jeden Fall sehr viel Qualität und Talent im Gedanken. Das Persönliche wollen wir jetzt mal hier außen vor lassen. Aber rein sportlich gesehen ist das ein gutes Omen.
Genau so ist es.
Ja, dann sind die Ravens runtergetradet und haben sich zwei weitere Picks in der Runde 3 geholt. Hatten dementsprechend 4 Picks in Runde 3. Und den ersten an Nummer 71 haben sie darin verwendet mit Defense-Liner Justin Madubike von Texas A&M. Da muss ich jetzt mal ganz kurz einfach hier sprechen. Mein absoluter Lieblingspick im ganzen Draft. Ich war ja schon vor dem Draft ein großer Madubike-Fan. Hab mir gedacht, hinter Calais Campbell und Derek Wolfe kann er gut in die Rotation reinkommen und kann natürlich auch von Campbell gerade viel lernen. Ja, und dass die Ravens den dann in der dritten Runde nehmen, fand ich persönlich hat mich persönlich sehr gefreut. Was sagst du zu Madubike?
Ja, also du hattest ja vorher mir auch schon erzählt, ich glaube, dass du den wirklich magst. Und ist auch wirklich ein ganz toller Spieler, macht wirklich Spaß, das Tape von ihm anzuschauen. Hat eine geniale Nummer auf dem College getragen, ne? Ist ja auch so ein gutes Omen, wie ich immer sage, die 52. Hat ganz starke Hände. Punching ist gut bei ihm. Sein Pass-Rush-Movement finde ich saugeil. Also der Push-Pull oder auch sein Extended Hands, total genial. Und kann's Double-Team auch wirklich, kann's fressen, ist kein Two-Gap Read-and-React-Player, das auf gar keinen Fall. Also so wie unsere, ich sag mal, typischen Picks à la Brandon Williams und Michael Pierce, das ist er nicht. Aber es ist genau das, was wir im Podcast vor dem Draft gesagt haben, endlich mal ein richtig athletischer D-Liner. Das haben wir noch gesagt gehabt, das würden wir uns ja mal wünschen. Und das verkörpert er doch ganz, ganz extrem. Also Pass-Rush-mäßig, wenn der aus der Free-Tech rauskommt, oder auch Five-Tech, glaube ich, gibt dem ein Jahr, dann kann das ein ganz großer bei uns werden.
Ja, hat ja auch einen exzellenten Combine gehabt, hat die Bank 31 Mal gedrückt.
Ja, und der Speed.
Genau, mit 4.8.3 bei der 40-Yard-Dash einen extrem krassen Speed gehabt. Ja, Stats sind jetzt nicht außergewöhnlich stark, aber wie gesagt, die Technik ist auf jeden Fall da. Und man
muss immer bedenken, wo er gespielt hat und wem er um sich herum gehabt hat. Also,
ja. Hat jetzt, also für alle, die zuhören, hatte 6 Sacks, 9 Hits und 26 Hurries. Von daher konnte er den gegnerischen Quarterback auf jeden Fall unter Druck setzen. Und mein absoluter Lieblingspick. Ja, dann 21 Picks später waren die Ravens schon wieder auf der Uhr. Wie sagt man? On the clock. On the clock, bleiben wir im Englischen.
Mhm.
Wide Receiver from Texas, Devin Duvernay. Hatte ich nicht auf dem Schirm, den Receiver, weil ich ja vor dem Draft immer rumposaut habe. Die Ravens brauchen den physischen X-Receiver. Noch einen kleinen Speedster brauchen wir nicht. Es wurde ein relativ kleiner Speedster mit Devin Duvernay. 5 Fuß 10 groß, 200 Pfund schwer. Und beim Draft, beim Combine eine 4.39 gelaufen auf der 40. Ein spannender Spieler auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich meine, da haben sie uns, glaube ich, auch wieder überrascht, die Ravens. Eben, wie du gerade sagtest, dass sie nicht den typischen X-Receiver so früh genommen haben, sondern echt nochmal so ein Speedster. Also die Richtung, die sie wohl einschlagen, wird sich weiterhin scheinbar so durchziehen. Im Großen und Ganzen, ja. Hat ein super Video. Also der hat, es gibt ein geniales Tape gegen, ach, jetzt halt mich fest, gegen bla bla bla. Gehe hier unseren College-Meister, wie war es nochmal?
LSU?
LSU, genau, gegen LSU. Da hat er die im Alleingang, sag ich mal, er hätte sie fast geschlagen, es war ein enges Spiel dann. Also gerade in der zweiten Hälfte, was er da an Stats aufgelegt hat und hat wirklich die geniale LSU-Defense, die ja wirklich sehr, sehr, sehr gut dieses Jahr war. Also der hat die ja schwindlig gespielt, von dem her gesehen. Also was er da gezeigt hat, wenn er das transferiert bei uns auch, glaube ich, werden wir auch viel Spaß haben. Ebenso seine sicheren Hände, die er hat. Das ist halt wirklich genial. Und das ist auch das, was die Ravens, glaube ich, wirklich, wirklich suchen nach den Desaster-Receivern der letzten Jahre. Hände müssen sicher sein.
Genau. Also da haben wir definitiv einen Run-After-Catch-Typen, der dann auch, ich denke mal, im Slot agieren wird. Mit Miles Boykin und Hollywood Brown outside. Wird er definitiv mit Snead sich die Snaps teilen im Slot. Und gerade zu den Titans dann auch einfach noch mehr Löcher in der Defense aufreißen mit seinem Speed. Ja, und gerade, du hast deine sicheren Hände erwähnt, 5 Drops bei 180 Catchen. Das ist schon der Wahnsinn. Von daher ein Spieler, auf den wir uns freuen können, auch in Zukunft. Wie gesagt, aus dem Slot heraus kann das wirklich eine unfassbare, gefährliche Waffe werden. Ja, gehen wir weiter mit dem nächsten Pick, der nur wenig später war. Und zwar an der 98 haben die Ravens Linebacker Malik Harrison, Ohio State, genommen und sind damit quasi Back-to-Back Linebacker gegangen. Das machen sie ja oft im Draft. Vor 2 Jahren haben sie es ja mit den Titans gemacht. Und 2011 haben sie es ja auch mit den 2 Titans gemacht. Das heißt, das machen sie ja immer wieder gern. Malik Harrison eher so der Runstopper. So ein bisschen oldschool aufgebaut. Inwiefern wird der in unser System reinpassen?
Ja, der ist halt der prototypische Linebacker, ne? Also noch ein bisschen oldschool. Von der Größe her und vom Gewicht wirklich super Maße natürlich. Der typische Mittelline.
47 Pfund, um das noch kurz einzuwerfen.
Genau, genau. Also wirklich typische Mittellinebacker. Ich habe ausgedacht, okay, ist es eine Absicherung? Tatsächlich glaube ich es eigentlich nicht. Also umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, weil hatte, glaube ich, dass es das wirklich nicht ist. Weil für mich war es auch immer so, okay, wenn Patrick Queen nicht kommt und dann zweite Runde, wen schaust du, wen würdest du nehmen? Und da war ja Malek Harrison bei mir auch immer groß, weil er halt auch alles kann. Er ist halt nicht nur irgendwie nur der Runstopper, weil das ist einfach nicht wahr. Also er ist auch gut in Coverage. Das, auch wenn es ein bisschen untergegangen ist, aber er ist gut in Coverage. Und dazu ist es auch noch ein extrem starker Blitzer. Eigentlich ähnlich wie Patrick Queen, nur ist er nicht ganz so schnell. Aber das ist klar aufgrund des klaren Mehrgewichts, ne, und Größe. Aber von der Blitze her, der hat 138 Blitzes gehabt. Und davon hat er 38 Pressures gehabt in seinen letzten zwei Jahren. Und das ist, also der hat die höchste Blitz-Pressure-Percentage gehabt von allen Linebackern im ganzen Draft. Also der ist da wirklich sehr, sehr gut auch. Und ja, also im Prinzip können hätten wir jetzt vielleicht eventuell wirklich mal seit langen, langen ein Inside-Linebacker-Duo, was wir ja schon jetzt die letzten drei, vier Jahre nicht mehr hatten.
Ja. Also man muss ja auch vielleicht ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, gerade im Rookie-Jahr. Das ist natürlich für Spieler schwierig, da dann direkt einen Impact zu haben. Aber wie du schon sagtest, in Zukunft so zwei, drei Jahre gesehen, glaube ich auch, dass es extrem gut ist, dass du mit Malik Harrison, der vielleicht nicht der athletischste ist, aber dafür halt dann auch die Size hat für Middle-Linebacker und dann halt neben ihn auf dem Weak Side Linebacker. Dann mit dem Patrick, den etwas undersized man, athletischen Cover Guy.
Ja, wobei ich Harrison eher auf den Mike Linebacker stecken würde.
Ja, genau.
Genau. Und Patrick Queen als Weak, genau.
Genau. Und ja, ich glaube, die beiden würden sich sehr gut ergänzen. Tja, gehen wir weiter. Ich würde jetzt einfach zwei Picks miteinander verbinden. Ist nämlich dieselbe Position. In Runde 3 an 106 haben sich die Ravens Tyree Phillips von Mississippi State gedraftet. Hat auf dem College Tackle gespielt, wird aber aller Voraussicht nach als Guard bei den Ravens fungieren. Und in Runde 4 an 143, also direkt dahinter, haben sie sich Guard Ben Bredesen geholt von Michigan. Auch ein Spieler, den ich hoch auf meinem Board hatte. Auch von dem ich sagte, für Tag 3 auf jeden Fall ein spannender Spieler. Dementsprechend fand ich das auch sehr gut, dass die Ravens den hier gedraftet haben. Hat 2019 kein Sack zugelassen, ein Hit und 8 Hurries. Sind solide Werte und Tyree Phillips hat 2 Sacks zugelassen und ein Hit und 12 Hurries. Ja, da merkt man, ihm fehlt es in Pass Protection, aber ist unfassbar physisch. Ist 6'5 groß, 331 Pound schwer und wird auf jeden Fall um einen Starting-Spot in der Offense-Line auf Left Guard oder Right Guard konkurrieren können, in meinen Augen.
Also ich glaube auch, dass das wieder zwei absolute O-Line-Talente sind, die wir einfach wieder spät bekommen haben. Also Ravens typisch ja mittlerweile schon fast an eher weiter hinten wirklich O-Line-Talente zu produzieren. Und ja, also ich finde sie beide super und ich glaube auch, dass die relativ schnell im Vergleich zu anderen Positionen doch, glaube ich, dass wir die öfter sehen werden.
Ja, auch Ben Bredesen darf man natürlich nicht vergessen, ist optimal gebaut für einen Guard in der NFL. 6'5 groß, 320 Pfund schwer. Und ja, also gerade Ben Bredesen hat in der Pass Protection ist unglaublich intelligent. Und die Technik passt bei ihm auch sehr gut. Bei ihm ist halt wirklich die große Frage, speedtechnisch, also Athletik, kann er das in die NFL übersetzen? Kann er sich an die Geschwindigkeit in der NFL anpassen? Ja, aber ansonsten sind das in meinen Augen zwei starke Picks für die O-Line, für die O-Line-Dev, die uns ja dann doch flöten gegangen ist, muss man einfach mal so sagen. Außer unsere fünf Starting-O-Liner hatten wir ja keinen dahinter. Vielleicht noch McCurry. Ja, beziehungsweise ja, auf Right Guard hatten wir zu dem Zeitpunkt gar keinen. Von daher glaube ich, da hast du auf jeden Fall zwei Leute mit ins Boot reingeholt, die um den Right Guard-Posten kämpfen können. Und mit Tyree Phillips hast du halt noch einen Backup-Tackle quasi, dass falls Orlando Brown oder Stanley ausfallen sollten, dass Tyree Phillips auf jeden Fall dann auf Tackle gehen kann und die Position kennt. Von daher, gerade für die Def finde ich das zwei sehr gute Picks.
Genau.
Ja, Runde 5, 170, D-Liner, Broderick Washington, Texas Tech. Das ist auch im Nachhinein so der Pick, wo ich wirklich am meisten Fragen habe. Da bin ich jetzt auch gespannt, was du zu ihm sagst. Weil ich muss sagen, das ist für mich in meinen Augen ein kleiner Reach gewesen. Ob du den später auch noch bekommen hättest? Also, Mich hat er jetzt nicht so überzeugt.
Ja, gut, es ist jetzt, glaube ich, ein Spieler, den wenige so eh auf dem Schirm hatten. Auch mir hat er jetzt zu dem Zeitpunkt, wie er gezogen wurde, ist eigentlich nichts gesagt. Ich habe mir da mal ein bisschen was von ihm angeschaut. Also tatsächlich ist er eigentlich, er ist sehr variabel. Also du kannst ihn an der Line wirklich an vielen Positionen hin und her schieben. Wobei ich jetzt gedacht oder vermuten würde, dass wir den eigentlich auch als rein pure Nose-Tackle gedraftet eigentlich haben. Kann aber alles, also Free-Tack, Five-Tack, Four-Eye, scheißegal, der hat eigentlich alles gespielt, bei sich an der Texas Tech. Vor allem in den Jahren 2018, 2019 war ein großer Unterschied. Hat einen guten Pad-Level, hat einen guten Get-Off, ist auch wirklich schnell. Und ich glaube, was den Ausschlag ein bisschen noch so da gegeben hat, also ich denke mal, das Problem ist, keiner weiß so, was mit Alan Mack eigentlich so ist. Ne? Er war ja letztes Jahr dann bei den Browns mal, durfte mal kurz spielen, ist da komplett untergegangen und dann ist er auch relativ schnell auf die Injured Reserve gekommen, so nach dem Motto, okay, der ist halt noch nicht so weit. Was ja verständlich ist, erstes Jahr, sagen wir ja immer, aber auch ein Fünftrunden-Pick muss ja nicht sein. Oh, aber seitdem hat man noch nichts mehr von ihm gehört. Deswegen denke ich mal, vielleicht ist das mal noch so ein Spieler, der, wo sie denken, okay, schauen wir mal, wie der sich jetzt dann entwickelt. Für was er bekannt ist, also auf alle Fälle der Broderick Washington, ist eben Leadership und Work Ethic. Die muss scheinbar stimmen bei ihm. Und das ist ja auch was unsere Ravens-Coaches lieben. Von der Größe und Gewicht her, jo, passt es. Hat 1,90 Meter, hat 138 Kilo. Ist es schon eher der Nose-Tackle auch wieder? Ja, aber lassen wir uns mal überraschen, wie er sich dann entwickelt. Sicherlich glaube ich, dass er auch in der späteren Runde noch da gewesen wäre, aber wir wissen ja nicht, wie das Board bei unseren Herren war, deswegen, ja. Also ich wäre sicherlich an der Stelle mit dem Edge-Rusher gegangen. Es waren noch ein, zwei Stück da. Ja, schauen wir mal, was bei rauskommt.
Wir könnten uns natürlich jetzt auch wieder ganz einfach machen und sagen, in Eric da Costa we trust.
Genau.
Aber dann bräuchten wir quasi die ganze Vorbereitung nicht. Wie gesagt, ich gehe einfach davon, also ich denke einfach, dass es ein kleiner Reach war. Gerade so, was du gelesen hast. Er war viel für die Runde 7 projected. Ne? Wie gesagt, im ersten Moment hat er mir nichts gesagt. Und das Tape hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Von daher, ja.
Viel, viel Entwicklungspotenzial, wie du es vielleicht wäre auch als UDFA gegangen. Möglich.
Genau, aber das weiß man nicht.
Und das weiß man nicht, genau.
Auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, die Ravens haben halt im Draft sowohl Offense-Line-Dev aufgebaut, als auch Defense-Line-Dev aufgebaut.
So ist es, ja.
Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ein Campbell und ein Wolf und ein Williams waren die einzigen drei, die vor dem Draft da waren, ne, mit einem Daylon Mack, der Williams ersetzen könnte, also nicht ersetzen könnte, aber rotieren könnte. Und jetzt hast du halt mit Madubike und Washington auf jeden Fall noch zwei Leute, die auch ab und zu mal in die Rotation reinfallen könnten, um dann halt wirklich Wolf oder auch Campo ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen geben. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, wenn die Ravens da überzeugt von Washington waren, dann muss man ihnen da vertrauen, dass sie glauben, dass er in Zukunft ein wichtiger Spieler werden kann oder zumindest in der Rotation dann den anderen Leuten Luft verschaffen kann, ohne einen kompletten Qualitätsabfall zu haben. Apropos Def, da kommen wir auch direkt zum nächsten Pick in der Runde 6 an der Stelle 201. Da haben die Ravens den nächsten Wide Receiver gewählt mit James Prochet, SMU. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie direkt wieder in die erste, sie sind ja in die 6. Runde zurückgetradet. Hatten ja nur noch einen 7. Runden-Pick. Und dass sie den dann für James Prochet investiert haben, hat mich dann auch wieder überrascht. Ist ein ähnlicher Spielertyp wie Devin Duvernay. 5 Fuß groß, 201 Pfund. Mit sicheren Händen und einem guten Speed. Jetzt hast du halt viele etwas kleinere Receiver mit guten Händen und viel Speed. Und ja, wie gesagt, so mit Miles Boykin hast du den einzig großen Receiver, der dann auch mal die hohen Bälle fangen kann. Diese 50-50-Bälle, wie man so schön sagt. Ja, ich kenne James Prochet noch nicht so gut. Ich habe auch noch nicht so viel Tape von ihm gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Aber so im ganzen Überblick, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass er derselbe Spielertyp ist wie David Duvernay. Und ob du den dann nochmal an der 6. nochmal einen Receiver nehmen musst, ist halt für mich so die kleine Frage.
Ja gut, ich vermute mal, dass Jerrell Scott halt leider überhaupt nicht zünden wird. Ich denke mal, da ist der Hintergrund, dass sie nochmal jemanden genommen haben. Weil von dem, was der kommt jetzt sein drittes Jahr jetzt, meine ich, und hat jetzt die ersten zwei Reihen überhaupt eigentlich gar nichts gemacht. Und ich denke mal, ich bin mal gespannt, ob der es überhaupt dieses Jahr dann noch ins Team schafft oder ob das einer ist, der auf die Practice Squad dann kommt oder gecuttet wird komplett. Bin mir da noch nicht so sicher.
Ja, das ist dann auch wirklich eine Frage, die wir dann in der Position Group Analyse mal stellen müssen. Da ist definitiv noch ein anderer Receiver, wo ich denke, vielleicht kann er den nächsten Step machen, der relativ groß ist mit Anthony Weasley. Ja, aber wie gesagt, ich habe noch nicht genug von James Prochet gesehen.
Prochet. Also ich weiß auch nur, dass die Hände sensationell gut sein sollen.
Genau, 9 Drops bei 312 fangbaren Bällen. Wie gesagt, ist wie Devin Duvernay solide. Ja, wie gesagt. Ich darf nicht lügen.
Genau, und es zieht sich halt, wie gesagt, das Bild, was die Ravens haben, zieht sich halt durch ihn über diesen Speed. Ne? Aber darauf kommen wir auch nochmal dann irgendwann gesondert ein, auf das, wie das alles reinpasst.
So, dann haben sie sich in Runde 7 nochmal zurückgetradet an die 219, um einen Safety zu nehmen. Geno Stone, Iowa. Also ich habe viele Networks gesehen nach dem Draft und viele, viele Grades gesehen und Geno Stone ist bei vielen der Steal des Drafts.
Genau. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Name in der 7. Runde, den auch du wahrscheinlich und ich, wie man gehört hat, ich konnte es gar nicht glauben, dass der noch da ist. Also ich muss da sagen, weil die letzten, also ab 5, 6, 7, da hört man ja, sage ich mal, nur noch nebenbei herzu. Und wie ich das gehört habe, dachte ich, das ist ein Witz. Der war ja auch für viel früher projected. Gerade mein PFF ist ja ganz high auf den gewesen. Also für die war das ja Position Rang 4 von allen Safeties. Big Board Rang 52, also Zweitrunden-Pick. Und der kommt an 7 zu uns. Also das ist wirklich extrem, wie weit der Kerl gefallen ist. Ist aber verständlich, wenn man das sieht, wie halt NFL-Teams ticken, was Größe und Maße angeht, ne? Weil der ist halt komplett anders heißt mit 5.10 und 207 Pfund ist halt ein wirklich sehr, sehr kleiner Safety.
Ja. Und mit seinem Combine, wo er eine 4.62 auf 40 Yards gelaufen ist und 12 mal die Bank gedrückt hat, da kamen dann halt auch viele Fragezeichen auf. Man muss aber auch sagen, er spielt halt, also sein Game Speed ist deutlich schneller auf dem Tape, als das, was er beim Combine gezeigt hat.
Mit Sicherheit. Das Tape von ihm ist sowieso genial.
Ja, genau. Und die Ravens, man hat es ja damals bei Orlando Brown gesehen, die nehmen so einen Spieler doch gerne mal, auch wenn der Combine nicht gut war, und vertrauen dann aufs Tape, um den Spieler dann hinzukriegen. Und gerade bei Orlando Brown ist es ja aufgegangen.
Genau. Naja, und Geno Stone ist wirklich der pure Instinktspieler. Und das ist halt was, wo er mir eh sowieso sympathisch ist, undersized, aber Instinkt. Und das sind ja so Sachen, ich würde ja auch fast immer Instinkt und IQ über die körperlichen Voraussetzungen stellen. Das klappt zwar nicht immer, aber ich sag mal, in den meisten Fällen, und damit kann man auch das Alter, ne, wenn sie älter werden, kann man das ein bisschen austricksen, eben durch den Football-IQ und Erfahrung einfach. Und deswegen glaube ich, dass der im ersten Jahr vielleicht eventuell sogar ein guter Special-Teams-Spieler werden kann. Und dann werden wir den in Zukunft sehen. Chuck Clark war auch ein 6. Runden-Pick. Und wir wissen, wo er heute ist. Und ich glaube, dass der 7. Runden-Pick wird irgendwann aufgehen.
Ich wollte gerade sagen, und hinter Thomas und Chuck Clark zu lernen, es gibt Schlechteres.
Genau. Ich meine, den Top PFF-Stat hast du bestimmt von ihm gesehen, dass er in seinen 3 Jahren, die er gespielt hat, insgesamt nur 9 First Downs zugelassen hat in seiner Coverage.
Ah, nee, das
ist Top-Wert über alle Spieler hinweg. 9 First Downs in 3 Jahren.
Das ist krass.
Das ist richtig krass.
Ja, damit war der Draft zu Ende für die Live-Übertragung. Für die Ravens ging es dann erst so richtig los. Und zwar die Jagd nach den undrafted Free Agents ging es los. Und man kann behaupten, dass die Ravens den ein oder anderen spannenden Spieler nach Baltimore losen konnte. Nach dem Draft dürfen sich die Spieler natürlich selber aussuchen, wohin sie gehen. Wie machen wir das? Wollen wir erstmal die spannenden Spieler besprechen oder gehen wir von Position zu Position durch?
Ja, also wie gesagt, von zweien weiß ich ein bisschen was, der Rest, ja, bin ich ein bisschen überfragt, aber geht den meisten wahrscheinlich so bei den UDFAs.
Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet.
Achso, ja, Entschuldigung. Ja, gehen wir einfach so wie du es gesagt hast, machen wir es. Passt.
Ich habe eine Oder-Frage gestellt. Also wir gehen von Position zu Position durch. Fangen wir immer beim Quarterback an. Da haben wir Tyler Huntley geholt von Utah State. Ein unfassbar spannender Spieler in meinen Augen. Auch ein bisschen verrückt, dass der undrafted gegangen ist. Und ist halt ein Spielertyp wie Lamar Jackson. Das kann man, ich denke mal, so sagen. Mobile Quarterback. Er hat nicht den stärksten Arm. Aber hat halt eine unfassbare Athletik. Ist mobil. Ist halt die Frage, ob er sich dann wirklich schon durchsetzen kann. Robert Griffin ist ja gesetzt und auch Trace McSorley sah letzte Preseason gut aus, ob er sich dann durchsetzen kann, ist halt die Frage. Aber er ist ein spannender Quarterback für ein richtig gutes System und ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast von Lamar Jackson, weil Huntley ihn damals in der Highschool, glaube ich, geschlagen hat. Oder, nee, am College war es, glaube ich, schon.
Am genau. Mhm. Ich glaube, habe ich gesehen, ja.
Ja, war ganz witzig. Und dann aber hat er geschrieben, willkommen in der Familie. Aber das eine Spiel habe ich nicht vergessen. Da muss ich kurz schmunzeln. Aber wie gesagt, es wird für ihn ein schwieriger Weg. Auch wenn ich ihn als sehr spannenden Spieler einstufen würde.
Mhm. Jetzt korrigiere mich, weil ich weiß es wirklich nicht. Ist es der Spieler, der eigentlich Wide Receiver auch gespielt hat?
Nee.
Nicht? Okay, dann bin ich falsch.
Nee, das war, der ist zu den Raiders gegangen. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Na, also es muss, glaube ich, irgendein ein Spieler zu uns gekommen sein, der eigentlich der Wide Receiver gespielt hat und dann nur durch irgendwie Quarterback als Ersatz gemacht hat. War da nicht irgendwas?
Nee. Boah, an der Hand auf jeden Fall nicht, aber ich
war okay. Ja, muss ich mal nochmal nachschauen gehen.
Dann haben wir auf der Running Back Position nachgestochert und haben mit Bronson Reschsteiner von Kansas State einen weiteren Fullback verpflichtet als Undrafted Free Agent. Und wer noch kein Bild von Bronson Reschsteiner gesehen hat, so müsste das nachholen. Der Mann ist eine Maschine. Unfassbar. Also das ist echt krass. Ich habe nichts von dem gesehen, aber was der für Fotos
okay. hat,
dachte ich, huh, krass.
Du musst tatsächlich ein Tape von ihm anschauen. Ich meine, du musst, klar, er kommt jetzt von einem, ich weiß gar nicht, Division 2 College war das, glaube ich. Das ist schon witzig, ne? Wie der über die Defense rübergewalzt ist. Unfassbar. Und für seine unglaubliche Muskulität, über seinen Körperbau, der ist ja wahnsinnig muskulös, hat der eigentlich einen echt guten Speed. Also auch auf Tape schaut das wirklich sehr interessant aus und sehr schnell aus. Ich kannte den Namen halt dann nur, wie ich ihn gelesen hatte, okay, von dem Wrestler, den ich, wie ich jung war, ja, habe ich im Tag-Team gesehen, seinen Vater und sein, glaube ich, Onkel muss es dann sein. Das war ganz cool. Also, ja, schaut brutal aus, der Typ. Vor allem in dem Alter, schon so auszuschauen, das ist wirklich krass.
Ja. Dann auf Tight End haben wir uns verstärkt und haben Tight End Eli Wolf geholt. So, jetzt muss ich gucken. Georgia ist 6'4" groß, 236 Pounds. Konnte 13 Mal den Ball fangen, 194 Yards, ein Touchdown. Wenig gesehen, aber da haben wir noch einen zweiten Spieler geholt und das ist Jake Breland von Oregon. Mhm. Auch mit der Nummer 27 übrigens. Ist 6'5" groß, 252 Pounds, hat 26 Catches, 405 Yards und 6 Touchdowns. Und das ist ein Spieler, über den ich nochmal kurz sprechen möchte, weil ich unfassbarer Fan davon bin, dass wir den als Free Agent bekommen haben. Weil ich glaube tatsächlich, dass er als Tight End 3 einen Impact haben kann für diese Offense. Ihr habt es schon gehört, er hat 26 Mal den Ball gefangen, 405 Yards erarbeitet und 6 Touchdowns bekommen. Und das war alles in 6 Spielen. Also dann hat er sich verletzt und hat eine saisonbeendende Knieverletzung gehabt und konnte dementsprechend auch nicht am Combine sein Draft-Stock verbessern, weil er da einfach nicht teilnehmen konnte durch diese Knieverletzung. Aber der Junge, der hat auf jeden Fall ein Skillset für Pass-Catching und für Run-Blocking. Und wie gesagt, als Tight End 3 in Ruhe dazu lernen, hinter Mark Andrews und Nick Boyle. Ich glaube, da haben wir echt einen Undrafted Free Agent geholt, der nächstes Jahr oder der dieses Jahr die Liste der Undrafted Free Agents der Ravens fortführen kann.
Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe ihn bei Oregon gesehen und das war ja wirklich in den ersten 6 Spielen, wo er war, Justin Herbert seine Lieblingsanspielstation. Und Justin Herbert hält ganz große Stücke auf ihn. Und so wie man die Analysten bis dahin gehört hatte, das wäre, also man kann davon ausgehen, wenn das so weitergegangen wäre in der Saison und er weiterhin das Niveau gebracht hätte, wie er in den ersten 6 Spielen, kann man, glaube ich, das ziemlich sicher sagen, dass das in der diesjährigen, doch sehr schwachen Tight End Klasse, denke ich, die Nummer 1 gewesen wäre.
Ja.
Also, auch wenn mich der Zweite herauslehnt, aber ich glaub's tatsächlich, weil, wie gesagt, wie er gespielt hat, die 6 Spiele, ist das ganz großes Kino.
Ja, hat auch einfach nur 2 Drops, also auch sichere Hände. Aber es ist halt wirklich dann auch die Frage, inwiefern er die Athletik hat in der NFL, wie er Separation kreieren kann. Das ist natürlich dann das große Fragezeichen. Aber nochmal, das ist ein dritter Tight End. Und ja, ich glaube, besser hätte es nicht lösen können. Von daher, ja, ich bin gespannt auf ihn. Das ist auf jeden Fall so einer meiner Guys to watch in der Preseason. Und dann bin ich mal gespannt, was er leisten kann. Dann gehen wir in die O-Line. Da haben wir echt viele Spieler geholt. Auf der einen Seite haben wir Deshaun Dixon von San Diego State. 6'5", 330 pounds. Evan Adam von Syracuse. Wie spricht man die aus? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Kann ich nicht aussprechen.
Syracuse, glaube ich.
Syracuse. Ja. Irgendwie so.
Ja.
6'6", 352 pounds. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken durch die Liste.
Die Liste ist groß.
Wir haben noch Sean Pollard geholt von Clemson. 6'5", 322 pounds. Und den finde ich persönlich auch wieder sehr spannend. Auch ein sehr guter Undrafted Free Agent, wo ich auch dachte, der wird gedraftet, ist Tristan Colon Castillo von Missouri. 6'3" groß. 313 pounds. Man verleitet dann immer in Englisch, wenn man das versucht zu lesen. Und war ein 3 Jahre Starter auf Center, also hat auch nur Center gespielt. Und war nach dem Board von Mel Kiper, dem ESPN Draft Coverage Experten, der 10. beste Center im Draft. Und den als Undrafted Free Agent zu bekommen, okay, ist in meinen Augen jetzt nicht so schlecht.
Kann da nicht so schlecht sein, ja.
Genau. Physisch muss er natürlich noch einiges aufbauen. Und gerade mit den Verpflichtungen, die Ravens im Draft und da jetzt auch in der Free Agency gemacht haben, wird es schwierig für ihn. Aber wenn er jetzt ein Jahr im Practice Squad ist und da lernen kann, vielleicht ist er in der Zukunft ein Spieler, der noch einen Namen von sich machen kann. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt in die Defense. Auf Defense Line und Edge. Ich packe das jetzt mal einfach zusammen. Und da haben wir auf Defense Tackle Aaron Crawford geholt von North Carolina. Ist 6'2", 290 pounds. Konnte 50 Tackles setzen, 9 für einen Verlust und hat 3 Sacks produziert. Dann noch einen sehr spannenden Spieler, den habe ich aber auch nur von Stats her gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Tape von ihm gesehen, ist John Ducker, James Madison, kommt also von einem sehr kleinen College. Konnte aber 16,5 Mal den Quarterback sacken, hatte 28 Tackles for Loss und 67 Tackles insgesamt. 6'2" groß, 227 Pounds schwer.
Also man findet nicht viel. Ich habe ein bisschen einen Zusammenschnitt von einem Tape gesehen, weil man findet eigentlich fast gar nichts bei YouTube. Das ist fast nichts vorhanden von ihm. Ich habe mir angeschaut gehabt und das, was da war, er hat halt unglaublich viel Speed. Aber ist auch kein Wunder, ne? Bei seiner Größe und bei dem Gewicht, also das Gewicht ist ja sehr wenig, sage ich mal, gerade für einen Edge-Spieler. Also ich habe ihn jetzt gelistet mit 222 Pfund. Das ist schon sehr, sehr leicht, ne? Also klar, für NFL-Verhältnisse wahrscheinlich zu leicht. Aber vom Tape her schaut das ganz interessant aus.
Ja, also gerade als Undrafted Free Agent kannst du halt echt nur...
Genau, kannst du, ist ja eher egal, genau.
Da wirst du niemals direkt einen Impact... Nein. Bringen, vielleicht noch, ne, wenn du echt Glück hast. Und gerade wenn du bei den Ravens bist, immer ein bisschen mehr. Dementsprechend bin ich gespannt, wer von den Spielern der eine Spieler ist, der es schafft in den Kader. Auch wenn wir jetzt so euphorisch über die Spieler reden, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie den Cut am Ende machen. ja. Es geht weiter mit Marcus Willoughby von Illinois. 6'3" groß, 253 Pounds, 65 Tackles, 13,5 vor Loss und 7,6. Machte einen großen Sprung als Pass-Rusher in der letzten Saison. Aber auch da habe ich zu wenig gesehen, um da jetzt eine aussagekräftige Aussage zu treffen.
Okay. Das hört sich gut an.
Ja, und es kommt dann noch Outside Linebacker und Defense End, man weiß es nicht so ganz, Chauncey Rivers, von dem hat man auch viel gelesen, war erst bei Georgia, ist dann aber wegen mehrerer Verstöße verhaftet worden, musste dann also ans East Mississippi Community College und ist dann in die SEC zurück, zu Mississippi State, wo er dann 8 Tackles for Loss holen konnte, 5 Sacks sammeln konnte, 43 Tackles, ist 262 Pounds schwer und 6'2" groß. Ja.
Also er hat, ich habe mir von ihm ein Video angeschaut. Der kann tatsächlich, also der kann wirklich als 3-4 bei uns spielen. Wie gesagt, die Maße sind ja echt gut. 6'2", 262 Pfund. Hat, finde ich, einen guten Instinkt. Kann super tacklen. Droppt in Coverage gut zurück. Schaut viel zum Quarterback dabei. Also der weiß, was abgeht in Coverage. Also das sind alles Dinge eigentlich, wo einem echt, wo mir positiv aufgefallen sind auf dem Tape. Und das Problem, was er halt wirklich hat, und das zieht sich eben durch seine College-Karriere durch, und das ist auch der Grund, warum der 100% angedraftet gegangen ist, ist eben die Problematik mit diesen Off-Field-Issues. Und die hat er wirklich, ja, es hat sich eigentlich durchgezogen durch seine Karriere. Bekannt dem einen oder anderen könnte er sein von der Last Chance U, der Season 2. Da war er nämlich mit dabei, da sieht man ein bisschen was von ihm.
Okay.
Genau.
Dann wissen wir ja alle, was wir jetzt noch nachzuholen haben.
Genau, Season 2, Netflix, genau, Last Chance U.
Ja, dann machen wir mit Inside Linebacker weiter. Ich denke, die letzten Spieler könnte man in meinen Augen schnell abhaken. Auf Inside Linebacker haben wir noch Christian Welch von Iowa geholt. 6'3" groß, 238 Pounds, 87 Tackles, 9 for Loss, 3 Sacks. Und auf Cornerback, das hat mich ein bisschen überrascht, dass wir so viele Cornerbacks und Safeties geholt haben. Also ein Safety, Nigel Verrier von Tennessee. 6'0 groß, 190 Pounds, 60 Tackles, 4 Interceptions und 9 Pass Breakups. Dann haben wir noch Khalil Dorsey, Northern Arizona. 5'9 groß, 170 Pounds, 68 Tackles, 12 Pass Breakups und 2 Forced Fumbles. Ein Veteran Cornerback mit Josh Nurse von Utah. Der ist 6'3 groß, 200 Pounds, 27 Tackles. 6 Pass Breakups, 1 Forced Fumble und 1 Fumble Recovery. Ja, das sollten unsere Undraft. Ah, nee, wir haben noch einen vergessen. Das ist Jeff Hector von Redlands. 6'0 groß, 180 Pounds, 35 Tackles, 11 Pass Breakups, 8 Interceptions und 2 Forced Fumbles. War ein First Team All-American in der Division 3. Ein Playmaker, ja, aber gerade auf Cornerback ist es halt bei den Ravens schwer, da einen Impact zu bringen, gerade mit dem, was man davor hat. Und die Ressourcen, die da investiert worden sind. Von daher glaube ich nicht, dass er einen Spieler von denen eine Chance hat, ins Team zu kommen. Vielleicht fürs Practice Squad und dann in der Zukunft jemand, aber ja, für die kurzfristige Zukunft glaube ich nicht.
Ja, die meisten Namen werden wir wahrscheinlich nicht lange hören. Das wird dieses Jahr sein und dann war's das.
So, last but not least, Kicker sind Menschen too, ne? Die Ravens.
What?
Ja, sicher. Wir haben noch ein ganz Ravens-like ein Kicker verpflichtet, Nick Vogel, der alle 37 Extra Points verwandelt hat und 19 für 23 Field Goals. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen gespannt, ob die Ravens dieses Jahr einen Drittrunden-Pick für den bekommen oder ob sie da dann doch gereached haben. als Unruffed Free Agent.
Ja, mal schauen, ob sie wieder irgendjemanden finden, ha? Der wo was abgibt.
Nee, Spaß beiseite. Ja, das ist wirklich ein Cam-Kicker, damit Justin Tucker nicht in der Preseason sich verletzt. Dass der da irgendwas machen kann, ist quasi unmöglich. Ebenso Panther Dom Maggio von Wake Forest hat 30 Punts innerhalb die 20-Yard-Line gesetzt, hat ein Average von 46,8 Yards per Punt. Aber wie gesagt, die beiden sind halt wirklich nur für die Preseason da und sind Nummer 1 und Nummer 2 Spieler, die gecuttet werden.
Genau.
Tja, das waren alle neuen Spieler der Ravens, die wir sowohl im Draft als auch als Undrafted Free Agent, das war jetzt eine schwere Geburt, war ein langer Tag. Ja, Manu, jetzt rückblickend, was sagst du zum Draft? Bist du zufrieden? Sagst du, oh, da haben sie was liegen lassen? Ein kurzes...
Nee, also... Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist ein sehr guter Draft gewesen, mit dem man so geholt hat. Haben wir ein paar wirklich ganz tolle Picks dabei. Ja, ich meine, so ein Draft zu bewerten ist immer so eine Sache. Frag mich das nochmal in 2 Jahren, wie er dann war, ne? Aber wenn man den Analysten glauben darf, was mich doch dann echt überrascht hat, sind mir ja wohl, wenn nicht das Beste, aber ziemlich unter den Top 3 Teams, wo am allerbesten gedraftet haben. Und das wirklich ja übergreifend über sehr, sehr viele verschiedene Analysten und Seiten. Das fand ich eigentlich echt bemerkenswert, wie viel Lob eigentlich Eric DeCosta bekommen hat für den Draft.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auch bei vielen deutschen Journalisten gute Kritik abbekommen. Da darf man natürlich nicht vergessen, auch die Browns und die Bengals haben in meinen Augen keinen schlechten Draft abgeliefert.
Nein.
Gerade gut, auch die Browns darf man dieses Jahr wieder groß auf der Rechnung haben nach dem Draft. Das war schon sehr überzeugend. Und die Bengals waren halt, sie haben halt ihre Picks gemacht, alle solide gemacht. Und, ja, die AFC North wird nächstes Jahr wieder extrem spannend. Ich bin richtig gespannt auf die Saison. Manu, dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über die Rookies zu sprechen, die jetzt nach Baltimore kommen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Kommentar da lassen, dass es euch gefallen hat. Ihr dürft es gerne teilen, bewerten. Freuen wir uns auch drüber. Und ja, wenn ihr Kritik an der Folge habt oder allgemein an uns, dann dürft ihr das uns natürlich auch als konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Wir nehmen uns das zu Herzen und versuchen das natürlich zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche und ja, bleibt gesund. Ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten spannenden Folge, wenn wir dann in die Positions reingehen. Wird es wieder spannender. Macht's gut, Leute.